Das Predigtthema heute heißt Vereint durch Christus. Es geht weiter im Epheserbrief, wir sind im zweiten Kapitel und es geht weiter ab Vers 11. Für die, die letzten Sonntag da waren, könnt ihr euch noch erinnern, Gerhard hat gepredigt. Da ging es um ein Vorher, bevor ihr Christus kanntet und um ein Nachher. Wie war das Leben vorher, wie war das Leben nachher? Das ist die Fortsetzung davon in einem anderen Licht oder einen anderen Aspekt betrachtet. Heute feiern wir das Pfingstfest, 50 Tage nach Ostern, nach der Auferstehung, 10 Tage nach Himmelfahrt, hat Jesus den Heiligen Geist zu uns gesandt. Die Christen in Jerusalem sollten beieinander bleiben, bis sie die Kraft Gottes aus der Höhe bekommen, den Heiligen Geist, Gott selbst, in ihrem Herzen Wohnung nimmt und die dadurch die Kirche eigentlich Geburtstag hatte. Die Gemeinde fing damals an. Ein neuer Bund ist geschlossen worden, eine ganz neue Qualität des Lebens mit Jesus, des Lebens mit Gott hat begonnen. Viel näher, als es vorher jemals möglich war. Gott selbst nimmt Wohnung bei uns Menschen. Seine Gegenwart ist da bei Menschen, die ihn lieb haben, die ihn reinlassen. Gottes Geist in uns, ein Geist, der uns ganz mit Jesus sein lässt. Er in uns und durch uns. Begeistert von Jesus, hat der Manfred gebetet. Jawohl, eine geistliche Verbindung zu Gott, denn Gott ist Geist und wir sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Eine neue Qualität als vorher. Eine neue Qualität durch Gott geschaffen, nicht durch uns selbst. Eine neue Qualität, die auch gelebt und entdeckt werden will von uns und die Auswirkungen hat und in unserem Leben auch ein Wachstum haben soll. Ich lese den letzten Vers von der Predigt letzten Woche nochmal vor als Überleitung, Epheser 2, Vers 10. Da sehen wir, was der Heilige Geist eigentlich in unserem Leben durch Christus bewirkt. Dass echt was Neues begonnen hat, was nichts mehr mit Religion zu tun hat, wo du zwar immer gesagt bekommst, das und das wäre gut, wenn du es tust, streng dich an, vielleicht schaffst du es. Und wir sehen, was aus diesen Religionen, diesen Gesetzesreligionen geworden ist, die pure Heuchelei, wo du hinschaust. Immer wenn das Gesetz regiert, tut man nur so, als könnte man es schaffen, aber wenn man ehrlich ist, wir schaffen es nicht. Deshalb, Epheser 2, Vers 10, der Schlüsselvers eigentlich, der uns zeigt, dass es nur mit Gottes Geist geht. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott selbst ermöglicht die Nachfolge Jesu. Gott selbst ermöglicht es, mit Jesus so verbunden zu sein, dass er durch uns lebt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Also, Gott gibt die Kraft zu dem, was er verlangt. Er lässt uns nicht mehr zappeln, tut's das, 10 Gebote, ihr schafft's ja eh nicht, ja. Alle anderen Religionen lassen dich zappeln, ja. Und wenn du es nicht schaffst, dann irgendwo in die Hölle oder noch eine Runde durch das Rad des Leidens. Gott sagt, du schaffst es nicht, aber ich schaffe es durch dich. Und jetzt, wir zwei gegen die Welt. Das Problem vorher, ohne Christus, ohne den Heiligen Geist, und jetzt nachher die Möglichkeit, mit dem Heiligen Geist zu leben. Vorher unfähig wie ein Toter zum Leben und jetzt befähigt zum neuen Leben. Das ist die Überschrift über das zweite Kapitel eigentlich. Das geht nur aus Gnade, als Geschenk. Es geht nur aus Glauben im sich anvertrauen. Es geht nur durch die Vergebung. Es geht nur durch die Auferstehung, das neue Leben, die Wiedergeburt, die der Heilige Geist, das Bad der Wiedergeburt im Geist Gottes bewirkt. Vorher wart ihr fern von Gott, jetzt seid ihr durch Christus nahe gekommen. Ganz nah. Näher geht's gar nicht. Lesen wir Vers 11 und 12 vom zweiten Kapitel, die ersten Verse unseres Predigttextes. Überschrift, getrennt und fern von Gott und auch von seinem Volk. Denkt doch einmal zurück, ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihren Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben, unterm Strich, sage ich jetzt mal, war ein Leben ohne Hoffnung und ein Leben ohne Gott. Vorher wird hier beschrieben, denkt mal nach, wie das war, bevor ihr Christus kennengelernt habt. Ich fange mal an mit einer Gleichnisgeschichte. Ein jüdischer Rabbi, ich bin heute sehr müde, ich war gestern auf einer Hochzeit, entschuldigt meine Versprecher bitte. Ich hoffe, ich krieg's hin. Das war jetzt schon Nummer 5, glaube ich. Also, zuhören. Ein jüdischer Rabbi hat Probleme mit seinem jugendlichen Sohn. Und er kommt im Gebet damit zu Gott und schildert ihm seine Lage. Kannst du mir helfen? Wenn mein Sohn so weitermacht, ruiniert er sein ganzes Leben und es endet in einer Katastrophe. Gott antwortet ihm, ja, ich kann dich gut verstehen. Mit meinem Sohn war es ähnlich und es endete in einer Katastrophe. Der Rabbi war erstaunt und fragte, wirklich? Und was hast du dann gemacht? Gott antwortete freudig, na, ein neues Testament natürlich. Einen neuen Bund, ein neues Testament, ja. Es ist was Neues geworden durch Jesus. Die Katastrophe hat ja nicht er verursacht, sondern der Mensch. Und trotzdem geht Gott einen Bund ein mit uns, weil er uns lieb hat, weil er uns nicht hängen lässt. Dieses neue Testament, in dem stehen wir. Aber denkt nochmal zurück, wie das früher war. Gott hat ein Volk auserwählt, hat alle Menschen auserwählt. Und dieses Volk der Juden hat er auserwählt, damit sie ein Vorbild und eigentlich die Missionare für alle Menschen in der Welt sein sollten. Aber sie sind diesem Auftrag nicht nachgekommen, denn es gab auch ziemlich viel Widerstand. Und sie haben das gemacht, was viele Christen über die Jahrhunderte auch gemacht haben. Sie haben sich eingeigelt und gesagt, wir sind einfach die Besseren. Wir sind das erwählte Volk und die anderen. Und das ging so weit, dass diese Trennung so richtig sichtbar da war. Die anderen sind die Verlorenen und wir sind die Geretteten. Und man hat sich gar nicht mehr bemüht um die Menschen. Völlig an dem vorbei, was eigentlich Gott mit Abrahams Segen vorhatte. Das sollte hinausgehen in alle Welt. Setzt euch in die Lage zurück, als ihr ausgeschlossen wart und nicht Teilhaber dieses Erbes wart. Das Alte Testament galt nur für die Juden. Ja. Das Neue Testament, da seid ihr jetzt auch Begünstigte. Alle Menschen sind Begünstigte und Erben von dem, was Jesus hier vorbereitet hat. Vorher wart ihr Atheoi, steht hier im Griechischen. Ihr wart gottlos, ohne Gott. Ihr wart getrennt von Gott und euer Leben war hoffnungslos. Habt das vielleicht gar nicht so gemerkt. Man hat ja Probleme, wie alle Menschen Probleme haben. Auch wir Christen haben ja Probleme. Wir haben das letzte Mal gehört. Wo ist denn der Unterschied? Wir sind ja in der gleichen Welt. Der Unterschied ist Jesus. Das ist die ewige Perspektive. Menschen denken, sie wären frei, aber sie sind eigentlich Sklaven des Zeitgeistes, des Bösen, des unheiligen Geistes, der in dieser Welt seine Unheilsgeschichte zieht. Christen dürfen Geisteskinder, Gottes Geisteskinder sein und eine Heilsgeschichte leben in dieser Welt. Wer kein Kind Gottes ist, wer getrennt, atheoi, ohne Gott bleibt, dessen Leben ist unterm Strich an der Linie des Todes, bleibt er in der Verzweiflung. Er hat keine Antwort auf die Fragen des Lebens, der Existenz. Woher komme ich her? Warum bin ich eigentlich da? Was macht das für einen Sinn, wenn nachher alles aus ist? Wo gehe ich denn hin nachher? Werde ich Erde? Werde ich Kompost? Oder bin ich ewig? Ist da was? Man kann gar nicht damit leben, mit dem materialistischen Denken. Es geht gar nicht. Es ist total unbefriedigend. Alles bleibt unbefriedigend, wenn du Gott nicht kennst. Und an der Schwelle des Todes wird auch jede Philosophie und Ideologie zum Müll. Landet auf den Müllhalden der Ideologien, der Menschheitsgeschichte. Was hat der Mensch nicht schon alles geglaubt? Und ja, schaut euch die Müllhalden an. Nichts hat geholfen. Jesus ist immer noch da. Er hat eine ewige Hoffnung für uns. Paulus fordert also die Epheser und die Christen von Kleinasien, das ist ja ein Rundschreiben gewesen, auf, versetzt euch zurück in die Lage, wie euer Leben ohne Gott war. Warum sollen wir das tun? Warum sollen wir uns zurückversetzen? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, um die Liebe Gottes wieder ganz neu zu erfahren für uns selbst, von was wir eigentlich errettet wurden und was für eine Gnade es ist, ja, Gott gefunden haben zu dürfen. Aber auch, um zu erkennen, wie sehr die anderen diese Liebe Gottes brauchen. Und wie sehr wir eigentlich mithelfen dürfen und geadelt sind, wertgeschätzt sind, dass wir Gottes Mitarbeiter in diesem großen Liebesprojekt sein dürfen. Hausaufgabe. Schreib doch mal zu Hause in einer stillen Minute oder halben Stunde auf die Dinge, die du in Christus geerbt hast, die im Testament stehen, die für dich zur Verfügung stehen, die du jetzt als Erbe, wenn du Jesus im Herzen hast, annehmen und auch in Anspruch nehmen darfst. Schreib das mal auf, wirklich. Das ist eine Liste, die du dann auch täglich abdanken kannst. Abdanken ist so auch so ein Wort, was sich so verändert hat, ja. Abdanken ist was Positives. Danke sagen für all das, was Gott gegeben hat. Schreib das wirklich mal auf, ja. Hausaufgabe. Soll ich es überprüfen oder machst du es auch so ohne, ja? Ein Leben lang, Manfred. Wir bleiben Schüler in der Schule Gottes. Genau. Also. Jesus schickt seinen Geist, um diese Trennung, um dieses Vorher zu besiegen, um diese Gottesferne zu einer Gottesnähe zu verwandeln, um eigentlich die Beziehung wiederherzustellen, die Gott mit uns Menschen möchte. Und er überwindet diese Trennung, indem er selbst die Brücke ist und selbst das Opfer für unsere Schuld bezahlt, den Preis, den wir eigentlich bezahlen sollten, um diese gesunde und gesegnete Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Ein neues Testament. Der zweite Punkt heißt, vereint durch Jesus Christus und nahe durch Jesus. Ab Vers 13, ich lese wieder weiter. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt oder erfüllt, ja? Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Das jüdische Wort Frieden, Shalom, bedeutet eigentlich die Wiederherstellung einer Beziehung durch vollkommene Versöhnung. Die Wiederherstellung einer Einheit, eine Freiheit von Schuld, da steht nichts mehr zwischen uns. Wir sind Shalom geworden, wir sind heil geworden, wieder ganz geworden, wieder verbunden miteinander. Und der Heilige Geist, der ist zu Pfingsten gekommen und hat diesen Frieden zwischen Gott und Menschen, aber auch zwischen den Menschen ins Leben gerufen, ja, möglich gemacht. Frieden ist möglich, war ein Buch meiner Jugend von Franz Alt. Und das geht nur durch den Heiligen Geist, nicht durch den menschlichen Geist. Und es ist interessant, die Gemeinde in Jerusalem war von der ersten Minute an eine Multikulti-Gemeinde. Zu Pfingsten sind 3000 aus aller Welt zum Glauben gekommen und sich taufen lassen und die Gemeinde war von 120 auf 3120 angewachsen, ein paar Wochen später nochmal 2000 dazu und täglich neue wurden durch den Heiligen Geist hinzugefügt. Und das waren nicht alles Juden. Das waren Leute aus verschiedenen Kulturen. Und das mitten in Jerusalem, wo im Tempel ganz klar unterschieden war, wer jetzt in Gottes Nähe durfte und wer nicht. Ja. Da gab es also Vorhof der Frauen, dann die Männer und den Teil, wo nur die Priester hin durften. Und es gab dann am Rand, eigentlich nicht im Tempel, wir müssen draußen bleiben. Ja? Da stand sogar ein Schild. Nicht Juden verboten einzutreten, der Vorhof der Heiden. Diese Trennung war ganz klar dokumentiert. Und jetzt zu Pfingsten, das Fest der ersten Gabe, ein Erntedankfest, ja, das gefeiert wurde, wo das Opfer im Tempel gebracht wurde, kommt der Heilige Geist nicht in den Tempel, sondern in die kleine Versammlungshütte der ersten Gemeinde und stellt dort etwas her, was die Juden staunen ließ. Die reden in allen damals bekannten Sprachen, zumindest von den Leuten, die da waren, und loben Gott und jeder versteht sie, loben in seiner eigenen Sprache. Nicht mehr nur Hebräisch, die heilige Sprache, sondern Gott spricht deine Sprache. Und es stellt der Heilige Geist eine Einheit her, die augenscheinlich ist. Vom ersten Zeitpunkt an sind die Völker vereint und es scheinen alle Mauern niedergerissen zu sein. Die müssen nicht mehr draußen bleiben, die dürfen rein in die Nähe Gottes. Sie sind bei Gott zu Hause sogar. Sie haben Platz. Und diese frommen Juden, die 12 Apostel, die nur geprägt wurden, nein, 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 lass ja die Finger davon, von diesen Heiden, du machst dich nur schmutzig, haben es kapiert durch den Heiligen Geist. Das war falsch. Gott liebt die genauso. Sie müssen dann nach und nach noch ein bisschen mehr davon überzeugt werden, Petrus mit diesem Tuch, was vom Himmel kam in dieser Vision. Aber die Einheit ist hergestellt. Nichts Trennendes ist mehr da. Wir sind erlöste Sünder und das macht uns eins vor Gott. Der Heilige Geist macht die Gemeinde möglich, bis heute. Es ist immer wieder, ich glaube, ihr als Weltreisende habt das auch erlebt, so schön, wenn du in ein Land kommst und du besuchst eine Gemeinde und du weißt, okay, hier bin ich nicht fremd, weil die haben den gleichen Herrn. Hey, das sind Familienmitglieder, habe ich noch gar nicht gekannt. Und ja, das ist wunderschön. Eine Einheit, die echt Realität ist. Warum ist das in der Kirchengeschichte so katastrophal daneben gegangen? Dass gerade zwischen Christen und Juden das so eine wirklich schlimme Geschichte ist, die einfach grausam ist. Ja, was haben Christen oder sogenannte Christen Juden angetan durch die Geschichte? Ja, die Judenverfolgung. Wie haben Christen oder sogenannte Christen Juden es unmöglich gemacht, durch all das Leid, was sie verursacht haben, dass sie Jesus als einen der ihren, als ihren Messias, als der, der in erster Linie auch für die Juden gekommen ist, zu erkennen. Ich glaube, wir sind wirklich als Christen sehr oft dran schuld gewesen, dass Juden eigentlich den Christus gehasst haben und ihn nicht geliebt haben. Und ich glaube, wir sind verpflichtet, auch heute noch die Liebe Jesu ihnen zu bringen, einfach nur zu dienen, einfach nur zu sagen, ihr kommen, weil Jesus euch lieb hat, um all den Schaden der Jahrhunderte nur ein Stück weit wieder gut zu machen. Und wir sehen, all die Jahrhunderte wurde versucht, die Juden irgendwie mit Druck zu bekehren, ja, dass sie Christen werden. Und wir sehen, dass jetzt völlig ohne Druck und völlig freiwillig so viele Juden zum Glauben an Jesus als ihren Messias kommen wie noch nie zuvor. Die bleiben Juden, messianische Juden nennen die sich. Aber hier ist viel falsch gelaufen. Und nicht nur zwischen Christen und Juden, sondern auch zwischen den Christen der verschiedenen Völker, wo wir einfach Dinge getan haben, die schlimm waren. Ja? Wenn ich an die ganzen Sklavengeschichte denke. Ja? Und trotzdem, es war trotzdem ein Segen, die Menschen sind zum Glauben gekommen. Gott hat, obwohl wir als christliche Kirche, sage ich mal, so versagt haben, trotzdem noch die Völker erreicht. Unglaublich eigentlich, dass das möglich war. Auch Südamerika, ja. Schreckliche Geschichten. Im Namen von Jesus. Und es war genau das Gegenteil, was wir Menschen gemacht haben. Der Heilige Geist wirkt anders. Der Heilige Geist schafft diese Trennung ab. Ist das schon bei dir und bei mir angekommen? Oder sind da noch Ängste da? Sind da noch Ressentiments da? Hören wir noch auf die Hassprediger unserer Zeit, die von beiden Seiten, von allen Seiten, diese Trennung, diese unheiligen Geister unserer Zeit, die Trennung und die Zäune und die Mauern wieder aufstellen, egal wo in der Welt, auf jedem Kontinent gibt es diese Mauern und werden wieder aufgebaut. Ist das in unserem Denken auch noch drin? Ich merke schon bei mir, dass viele Vorurteile da sind und wieder hochkommen, dass ich ein Kind meiner Zeit bin. Das wird bei dir nicht anders sein, ja? Der Heilige Geist soll uns regieren, der ein ganz anderes Menschenbild hat, als uns vielleicht Politiker oder Ideologen oder wer auch immer vor uns gibt. Ja?
Alle Menschen sind würdig. So viel wert, dass Jesus gestorben ist für sie. Alle Menschen sind von Gott geliebt. Menschenwürde, Wertschätzung, das ist was Christliches. Das hat was mit dem Gottesbild zu tun, was du hast. Dein Gottesbild wird dein Menschenbild prägen. Der Heilige Geist ist gekommen, um diese Mauern abzubauen, um Kulturen miteinander in Liebe zu verbinden, als Vorbild für diese Welt, dass es möglich ist und dass es mit dem Heiligen Geist anders geht, als in der Welt mit dem Geist des Menschen überhaupt nur denkbar ist. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Das ist es, was uns verbindet. Ja, wir haben freien Zutritt zum Vater. Frag dich, wo in deinem Denken noch Mauern aufgebaut sind, die der Heilige Geist einreißen möchte. Mauern der Angst, Mauern der Verletzung, Mauern der Enttäuschung, Mauern der Vorurteile. Mauern, dass du dich für was Besseres hältst oder für was Schlechteres hältst, kann auch eine Mauer sein. Es ist erschreckend, was in unseren Ländern, in Deutschland, in Österreich, an brauner Soße wieder hochkommt, ja, in der politischen Lage im Moment, wo man denkt, gibt's das denn auch, dass die wieder so, solche Gedanken überhaupt nach dem, was passiert ist, wieder aufkommen können? Es fehlt völlig die Demut, oder? Und völlig das Eingestehen, hey, was haben wir nicht für einen Mist gebaut mit unseren Ländern? Und das waren unsere Väter und Großväter vielleicht, die da auch schon verführt wurden. Und jetzt geht's wieder los. Wir brauchen Befreiung von diesen unheiligen Geistern und wir brauchen eine Stimme Gottes in unserer Zeit, die was anderes predigt. Und das ist unsere Aufgabe. Auch das hat was mit Pfingsten zu tun. Das ist gesellschaftsrelevant. Es ist nicht nur einfach fromm religiös, was der Heilige Geist tun will. Was hat er in Jerusalem getan? Er hat wirklich Schranken aufgehoben. Mann und Frau miteinander vor Gottes Gegenwart. Ja? Nicht getrennt in einem Vorhof da und da, sondern eine Gemeinde. Schranken, die Kulturen, um Gott zu loben und gemeinsam Jesus nachzufolgen. Das Ziel des Reiches Gottes in dieser Welt ist doch, dass die Menschen sehen, dass wenn Jesus regiert, dass es anders sein kann, als es jetzt im Moment ist. Dass Liebe, Frieden, Glauben, Hoffen, Vergebung möglich geworden ist. Dass der Heilige Geist der Realität ist. Diese neue Gesellschaft, die spricht der Paulus jetzt im Folgenden an. Die neue Gesellschaft, das Reich Gottes, sagt man vielleicht fromm. Aber es geht eigentlich darum, dass Gott hier auf der Erde eine neue Gemeinschaft, ja, die Gemeinde, da ist das Reich Gottes, geschaffen hat, die durchaus was mit dem Leben zu tun hat und nicht nur eine religiöse Nische ausfüllt, sondern das ganze Leben eigentlich ausfüllen möchte. Eine neue Form des Zusammenlebens. Vereint, dritter Punkt, zu einer neuen Gesellschaft im Reich Gottes. Die letzten Verse unseres Kapitels beschreiben also diese neue Daseinsform der Kinder Gottes in Bildern. Es werden drei Bilder genannt, drei Beispiele. Diese neue Gesellschaft als neue Bürger im Reich Gottes, erstes Bild. Und als neue Familie im Reich Gottes, das zweite Bild. Und als neuer Tempel im Reich Gottes. Da hat man also so die verschiedenen Gruppen oder Mandate in einer Gesellschaft. Staat, Kirche, Familie. Ja? So die festen Mandate, die eine Gesellschaft ausmachen, die auch wieder heil werden sollen. Die Familie muss dringend heil werden, das ist die kleinste Zelle. Der Heilige Geist ist ein Familiengeist. Ja? Das ist die kleinste Zelle der Gesellschaft und darauf wird gezielt, dass sie kaputt gemacht wird in unserer Zeit. Das möchte der Heilige Geist wieder heilen. Dadurch auch den Staat und dadurch auch die Kirche, der Tempel Gottes. Erstes Bild. Als Bürger im Reich Gottes. Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Bürger des Himmels. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Wir sind Himmelsbürger. Wie lebt man denn als Himmelsbürger auf dieser Welt? Irdisch. Ja? Völlig irdisch, aber mit dem Himmel im Herzen. Ja? Mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen, aber mit dem Herzen im Himmel bei Gott und ausgerüstet, um hier seine Schritte zu gehen, Jesus nachzufolgen. Jesus war der erste Himmelsbürger. Und wenn wir Jesus anschauen, dann haben wir das Vorbild, wie wir als Himmelsbürger leben sollen. Denn ein Christ soll Jesus nachfolgen. Er soll ein Schüler von Jesus sein. Er soll von Jesus lernen. Und das war nicht nur theoretisch damals, sondern die Schulklasse Jesu war Learning by Doing und dann auswerten und wieder was Neues. Bis man es gelernt hat und umgesetzt hat, dann hatte man es erst gelernt. Nicht nur theoretisches Wissen. Also, Jesus nachfolgen, das ist es, wie man wie ein Himmelsbürger leben soll. Jesus anschauen, er ist das Vorbild. Und wenn wir uns Christen nennen, sollten wir auch Christus ähnlich sein. Sonst ist das Ganze nur ein Namenschristentum und kein Herzenschristentum. Wir sind Gottes heiliges Volk. Also als Himmelsbürger sollst du heilig leben. Heilig heißt zu Gott gehörig, bereit zu Gottes Dienst zu sein. Wir sollen also ein geheiligtes Leben führen. Woran erkennt man ein heiliges Volk? Darin, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt. Römer 12, Vers 1 ist das ganz prägnant beschrieben. Viele kennen den Vers auswendig und ich bete, dass ich ihn auch inwendig kann. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Denn das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Also richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist Christsein, hier beschrieben, ganz prägnant, ja. Das ist Himmelsbürger sein. Christen sollen den Duft des Himmels verbreiten, damit die Menschen Sehnsucht und Hunger und Verlangen nach dem Himmel bekommen. Christen haben einen Ausweis als Himmelsbürger und in diesem Ausweis sind auch besondere Kennzeichen drin, ja. Ist ja in unserem Ausweis, im Deutschen zumindest so, da stehen immer noch so besondere Kennzeichen. Ein Ohr fehlt oder die Nase ist dick oder keine Ahnung, was da drin steht. Die besonderen Kennzeichen für Christen stehen in Galater 5, Abvers 22. Die Frucht des Geistes hingegen besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Und Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, der hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten und einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Also das ist nicht übergeistlich so heiligenscheinmäßig, so schon irgendwie so spacey, sondern das hat wirklich was mit dem Day-to-Day-Life, mit dem zu tun, wie ich mit meiner Frau umgehe, mit meinen Kindern umgehe, mit meinen Freunden, ja, wie ich hier in der Gemeinde mit Menschen umgeht. Daran soll besonderes Kennzeichen, die Liebe Gottes und die Früchte des Heiligen Geistes sollen als neue Bürger, als Himmelsbürger, ja, schmeckbar sein. Schmecket und sehend, wie freundlich der Herr ist, durch seine Gemeinde. Wir können das nicht ohne den Heiligen Geist, aber mit ihm können wir das. Und es sollte unser Gebet sein. Ist dir das noch so wichtig, dass du dafür betest? Bist du noch so in deiner Selbsterkenntnis, wie weit du von dem, was Gott von dir will, eigentlich oft entfernt bist, dass du dir das noch zum dringenden Gebet machst, dass du die Sünde noch hast und sagst, Herr, hier bin ich, ich brauche dich, erfüll mich mit deinem Geist, dass ich dich repräsentieren kann in dieser Welt. Ich möchte dir dienen und umdenken lernen. Zweites Bild, wir sind eine neue Familie im Reich Gottes. Es geht weiter, Vers 19b. Ihr gehört zu Gott, zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Im Luther steht, ihr seid Hausgenossen Gottes, also ja, eine WG mit Gott. Ja. Ihr gehört zu Gottes Familie. Himmelsbürger bedeutet auch Familienmitglied Gottes zu sein. Diese Welt ist Gottes Haus. Hier Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat und jeder, der an ihn glaubt, der soll gerettet werden und nicht verloren gehen. Ja? Gott hat diese Welt lieb und wir sollten nicht nur Ziel Himmel haben, sondern wir sollten auch in dieser Welt die Liebe Gottes leben und weitergeben. Diese Welt auch im Fokus haben, denn das hatte Jesus auch. Der ist extra aus dem Himmel in die Welt gekommen, um uns zu erlösen. Auch um im tausendjährigen Reich geschieht das, um diese Welt wiederherzustellen. Es geht also auch, der Heilige Geist, der kümmert sich nicht nur um die Gemeinde, sondern es geht wirklich auch, diese Welt ist Gott wichtig. Die Tiere, die Pflanzen, das Klima, das ist christlich. Ja? Jesus kommt in diese Welt und er möchte, dass Gottes Geist wieder regiert. Im tausendjährigen Reich wird die Wiederherstellung auch Thema sein, ja, und auch Teil des Reiches Gottes sein. Deshalb ist es nicht unchristlich, sich dafür einzusetzen, sondern sogar ein Gebot. Aber unsere Bürgerpflichten sind natürlich in erster Linie auch, Menschen zu verändern. Nämlich Menschen, wenn die verändert werden, verändert sich auch der Umgang der Menschen mit der Welt. Der Heilige Geist macht uns in allen Bereichen, will er uns neu machen. Machen wir unserer Familie einen guten Namen, stellen wir den guten Ruf Jesu wieder her, der so oft in den Dreck, in den Schmutz gezogen wurde. Das Bild der Familie kommt uns ganz nahe irgendwie. Ja? Wir wollen unserer Familie alle Ehre machen. Wir wollen unseren Eltern keine Schande machen. Wir wollen auch nicht, dass unsere Kinder sich daneben benehmen und das fällt dann auf uns zurück. Was haben denn die für Eltern? Ja? Und das ist aber im Glauben auch so. An uns sehen die Menschen, wes Geistes Kinder wir sind und wer unser Vater ist. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Philipper 1, Vers 27. Wandelt würdig des Evangeliums Christi. Das ist es, was wir als Familie leisten sollen. Lebt so, dass ihr die gute Nachricht lebt und deshalb überzeugend seid. Es geht ja um die Ehre unseres Vaters. Wie schön, dass wir Brüder und Schwestern sind. Und das sind wir nicht, weil wir uns selbst ausgesucht hätten, sondern der Heilige Geist hat uns ausgesucht. Und auch das hat mit Gehorsam und mit würdig Wandern zu tun, dass wir uns als Brüder und Schwestern so lieb haben, wie der Vater uns lieb hat. Und dass wir uns mit seinen Augen sehen. Familienmitglieder im Reich Gottes. Das dritte Bild, wir sind ein neuer Tempel. Ein neuer Tempel im Reich Gottes. Vers 20 bis 22. Jetzt sind wir schon am Ende des Kapitels. Seid ihr noch mit mir? Alle Hände runter, die zuhören. Gut, dann mache ich weiter. Es ist lang heute. Gell? Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und die Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Und durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes und wir bilden den Tempel des Heiligen Geistes nicht nur hier in Traun, sondern weltweit. Und Jesus ist der Eckstein, auf dem alles ruht, das Fundament, auf dem alles auch seine Maße und seine Gradheit bekommt. Und dann werden hier die Apostel zuerst genannt und die Propheten. Interessant, mit Apostel ist das Neue Testament gemeint, Buch meine ich jetzt, ja, die Apostellehre. Und mit Propheten ist das Alte Testament gemeint, die Propheten, die Moses bis zum Schluss Gottes Wort verkündet haben. Und beides ist vereint. Dieser Eckstein, da liegt das AT und das NT zusammen drauf und beide bilden einen Tempel. In der Offenbarung sieht man das auch so. Da gibt es die 24 Ältesten, Altes Testament und Neues Testament, 12, ja. Und es ist vereint. Es gibt im Endeffekt nur eine Kirche. Es gibt nur eine Gemeinde und das sind die, die Jesus gehören. Das sind die, die Jesus lieb haben. Das sind die, die mal ja, bei Jesus sein werden, weil sie Kinder Gottes sind. Und es gibt keine andere Gemeinde, egal welcher Name da vielleicht in deinem Religionsbekenntnis ist, wenn nicht Jesus da steht oder wenn du vor der Himmelstür stehst und du sagst nicht, Jesus ist der Grund, warum ich hier rein darf, dann hast du es nicht. Ja? Es geht um Jesus. Und dieser Tempel wird aus lebendigen Steinen gebaut, die der Heilige Geist zusammenfügt. Das heißt, jeder von uns, auch hier in der Gemeinde, soll durch den Heiligen Geist den Platz im Bau der Gemeinde finden, wo er anderen Halt gibt, wo er aufbauend ist für andere, wo er reinpasst. Das ist auch ein Gebet, was du beten solltest. Herr, zeig mir, wo ich dir hier in der Gemeinde dienen darf, wo mein Platz ist. Wenn ich sonntags hierher komme, ja, ich komme her, um was zu empfangen vom Wort Gottes, aber ich komme auch her, Gottesdienst, um Gott zu dienen und seinem Volk zu dienen, ausgerüstet zu werden für den Dienst. Bet drum, dass du den Platz als lebendiger Stein in Gottes Tempel findest und auch einnimmst und darin lebst und das gerne tust und lernst und wächst. Denn diese lebendigen Steine, die wachsen, haben wir ja gesehen, durch Christus. Vereint durch Christus. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Die kleinen Tempel des Heiligen Geistes bilden also den großen Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Tempel auf zwei Beinen. Ist doch auch ein schönes Bild, oder? Also, Tempel hat immer was damit zu tun, dass Gott gegenwärtig ist. Ja? In dir ist Gott gegenwärtig in dieser Welt, wenn du Christ bist. Deshalb, du bist ein Tempel, wo auch Menschen die Gegenwart Gottes erleben können und die Herrlichkeit und die Hoffnung der guten Botschaft, der guten Nachricht erkennen können. Wir sollen unser ganzes Leben auf diesen Jesus, diesen Eckstein, dieses Fundament bauen. Und zwar nicht nach eigenen Bauplänen, sondern nach den Bauplänen des Heiligen Geistes. Nach den Bauplänen, die er schon lange vorausgesagt hat und uns gegeben hat. Nach den Bauplänen der Apostel und der Propheten. Gottes Wort, das ist der Bauplan für dein Leben, aber auch für das Leben als Gemeinde. Das ist das, was Gott möchte. Deshalb ist es so wichtig, dass Gottes Wort im Mittelpunkt bleibt, sonst wird unsere Gemeinde Pisa, ja, Schieflage. Wir müssen auf dem Fundament, auf dem richtigen Fundament bauen und dann auch richtig weiterbauen mit geistlichen Bausteinen, die der Heilige Geist wirkt. Also, lass den Heiligen Geist dein Lebensarchitekt sein. Halte dich und seinen Lebensentwurf für dein Leben. Und das in jeder Lebensphase, ob du jung bist, im Familienalter, ja, oder auch in der Pension. Halte dich an den Lebensentwurf vom Heiligen Geist. Bete auch, Herr, was soll ich in der Pension tun? Herr, was soll ich jetzt in meinen 50ern tun, in meinen 30ern, in meinen 40ern? Ja? Herr, entwerf du mein Leben. Schenk mir deine Vision für das Leben durch deinen Heiligen Geist, damit ich in deiner Gegenwart mit dir leben kann und ein Segen bin für andere Menschen, dass ich nicht mutlos werde, denn der Heilige Geist ist der Tröster, der Ermutiger, der dich anspornt. Also, noch einmal die drei Überschriften, die unseren Text gliedern. Erstens, wir waren getrennt und fern von Gott und seinem Volk. Zweitens, nun sind wir vereint durch Jesus Christus und ganz nah bei Jesus. Und drittens, wir sind vereint zu einer neuen Gesellschaft im Reich Gottes. Wir sind A. Himmelsbürger, B. königliches Familienmitglied und C. lebender Tempel des Heiligen Geistes. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass dein Wort Mauern einreißt, die in unseren Köpfen, in unseren Herzen sind, die auch zwischen dir und uns stehen, Herr. Du vergibst, du versöhnst, du stellst wieder her. Erfülle uns mit deinem Geist, dass wir immer mehr lernen, so zu denken, die Welt so zu sehen, uns selbst, den anderen und alle um uns herum so zu sehen, wie du es siehst. Und lass uns lernen, in deinem Heiligen Geist zu denken und zu leben. Und erfülle uns, Herr, mit deinem Geist immer mehr, dass wir wachsen im Glauben, in der Vertrauensbeziehung zu dir und dass wir die Sünde hassen und meiden und dass wir Kraft haben, sie zu überwinden. Und dass wir ein Segen sind, Herr, so wie du das möchtest für uns. Dass unser Tempel wächst und du mehr Raum hast in uns drin und in dieser Welt. Danke, Herr, dass du uns auf weiten Raum gestellt hast. Du hast uns ausgerüstet mit den wunderbarsten, wertvollsten und ewigsten, beständigsten Gaben, die es gibt, Herr. Lass uns das entdecken. Wir brauchen dich so sehr. Ich bitte dich, Herr, dass du uns reinigst, dass du uns diesen Raum schaffst in uns, Herr, dass wir deine Nachfolger sind und dich als Vorbild haben in allem, was wir tun. Danke, Herr, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen, Herr, dass du das bewirkt hast und möglich machst auch in unserem Leben.